Islamisierung auf Russisch, der Terroranschlag und der Bevölkerungsaustausch. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse, in der ich mich mal wieder in die Nesseln setze. Ja, ich passe einfach nicht hinein. Von beiden Seiten werde ich regelmäßig abgewatscht, manchmal vorsichtig gelobt, nur um dann wieder noch krasser verdammt zu werden. Was bin ich nun? Bin ich ein westlicher Dschihadist oder bin ich ein eurasischer Duginist? Bin ich ein Ukraine-Azov-Fanatiker, ein Altrechter oder bin ich vielleicht sogar ein neobolschewistischer Sowjet-Fan? All das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Ich bin einfach ein Patriot meiner Heimat und ich versuche, europäisch zu denken, kulturell, geopolitisch. Viele versuchen das nicht und ruhen und rasten sich aus in einer bestimmten Lage und Haltung. Das kann ich verstehen, das ist angenehm und einfach, man hat eine gewisse Schablone. Das führt aber dann dazu, dass man, wenn die größte Verbündete des agilen Denkens die Wirklichkeit und Realität einen Strich durch die Rechnung macht, dass man dann sich in unhaltbare Widersprüche verstrickt. Auch mir geschieht das gelegentlich, also nicht unhaltbare, aber ich merke, dass da Widersprüche entstehen, für mich immer ein Signal, dass ich meine eigene Haltung, meine Position nachschärfen, anpassen oder vielleicht sogar über Bord werfen muss. Das sind jetzt Gelöbnisse und große Ansagen. Immer kann ich dem Ideal nicht entsprechen, aber ich versuche es zumindest. So, das war eine kleine Vorrede. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das vielen Leuten sauer aufstößt, aber angesprochen werden muss. Und der tragische Terroranschlag ist ein Anlass, der es nahelegt, das Thema anzusprechen. Worum geht es? Es geht um den Bevölkerungsaustausch und die Islamisierung in Russland. Findet das statt? Ja, es findet statt. Es gibt einen Artikel am Heimatkurier, wo ein Gastautor das dokumentierte. Es ist nicht zu leugnen. Ich bringe hier nur ein paar Zahlen. In Russland betrug die Einwanderung im Jahr 2019 2,4 Millionen. Davon großteils visumsfreie Arbeitsmigranten aus Zentralasien, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan, Aserbaidschan. Das führt dazu, dass in Russland unter anderem der Islamanteil drastisch steigt. Im Großraum Moskau sollen bis zu 2 Millionen Muslime leben. Und die Muslime können nach manchen Berechnungen in der gesamten Russischen Föderation in 15 Jahren sogar ein Drittel der Bevölkerung stellen. Ich gehe gleich später noch detaillierter darauf ein. Hier vorweg nur, das ist nicht zu vergleichen mit Multikulti und Bevölkerungsaustausch hier. Aber die Entwicklungen, die stimmen dennoch bedenklich. In Moskau selbst sind nicht einmal mehr die Hälfte ethnische Russen, laut statistischen Informationen in Vororten wie Kotelniki. Ich habe da unlängst eine Reportage gepostet, gibt es Vergewaltigungen, Übergriffe, die einheimischen europäischen Russen, die fühlen sich wie eine Minderheit im eigenen Land. Laut der Heimatkurier-Recherche, wie gesagt, bin ja kein Experte, kann sein, dass die Taten nicht stimmen, liegt der Anteil der ethnischen Russen an der Bevölkerung Moskaus nur mehr bei 30%. Sie werden von Einwanderern verdrängt, 2 Millionen Muslime in Moskau. Wie gesagt, dort wurde 2015 von Putin auch die größte Moschee Europas und dabei sein Erdogans errichtet. Dabei sagte er selber, dass Russland die Hauptstadt eines geeinten multinationalen und multikonfessionalen Landes sei. Weiter sind 40 Bauvorhaben von muslimischer Seite geplant. Der Islam in Russland ist ein Teil der Staatsräson. Es gibt einen Fall, den ich besonders krass fand, Kadyrov, der eine gewisse Narrenfreiheit genießt in Moskau und oft auch so als wie die Prätorianer und Palastgarde von Putin gilt, der verlangte die Auslieferung eines jungen Russen in Nizhny Novgorod, der dort einen Koran verbrannt hat. Ich bin kein Fan von Koranverbrennungen und bin hier kein Meinungsfreiheitsextremist. Ich finde, dass es drastisch ist, dass man wegen Koranverbrennungen in Europa mittlerweile auf offener Straße angegriffen wird, weil sie als Symptom, wie so ein Teststreifen, den Fortschritt des Bevölkerungsaustauschs zeigen. Ich selber würde das nie machen und ich halte es auch für eine ethisch-moralisch falsche Sache. Der Russe wurde auch eingesperrt, Kadyrov verlangte dann seine Auslieferung und hat dann diesen jungen Russen 18 Jahre vor laufender Kamera verprügeln lassen von seinem Sohn. Er wurde mutmaßlich auch gefoltert. Und in einem Video, einem Demütigenden, hat der dann mit gesenktem Blick vor Kadyrov wie geprügelter Hund gesagt, dass er nun zum Islam konvertieren möchte. Nur so viel zum Stand von Kadyrov und zum Stand auch einer radikalen Islamkritik in Russland. Offizielle Zahlen zu der Überfremdung, zu den illegalen Migranten, sind kaum zu finden. Und auch hier ist es so, dass gewisse Oligarchen, also Großindustrielle, profitieren von dem Import billiger Arbeitskräfte und die einheimische Bevölkerung, der Mittelstand, der darunter leidet, kaum eine Lobby hat. Medien und Kritiker, die diese Massenmigration kritisieren, die darüber berichten, werden mit einer Sprache, die der unsrigen sehr ähnlich ist, als Spalter und auch noch mit einem alten sowjetischen Vokabular als Hetzer und Störer des Völkerfriedens diffamiert. Beispielhaft dafür steht die Kampagne nach dem grauenhaften Terroranschlag. Eine Reaktion, und darüber berichten russische Blogger, pro-russische Blogger, war sofort eine Kampagne zu starten: Terror hat keine Herkunft. Also der Islam ist nicht das Problem. Das erinnert uns doch an etwas, diese Kampagnen. Und dann wurde ganz gezielt ein junger muslimischer Zentralasiat, Islam Kafilov oder so hieß er, sorry, ich habe den Nachnamen jetzt nicht parat, der wurde zum Helden stilisiert, weil er als Garderobier in dem Theater, also die Schüsse gehört hat, laut Schießerei gerufen hat und dann einige hundert Leute dazu gebracht hat, rasch wegzulaufen. Ich will dessen Tat nicht schmälern, aber natürlich kennen auch wir das, die Erfindung, gezielte Erfindung von Helden, zum Beispiel auch anlässlich zahlreicher Terroranschläge in Europa, oder das Herausgreifen und künstliche Vergrößern einzelner Taten, wobei die wahren Heldentaten, also die Feuerwehrleute, die da reingelaufen sind, um Leute zu retten, die Spezialeinheiten, die sich in Lebensgefahr gebracht haben, ein Russe, der einen Terroristen sogar entwaffnet haben soll und sich auf ihn gestürzt hat, die gehen dann unter, weil man genau dieses, im wahrsten Sinne des Wortes, muslimische Posterchild braucht, um zu verhindern, dass der Terroranschlag zu einer Spaltung der multikulturellen Bevölkerung führt. Das ist auch in diesem Fall, auch in Russland, verlogen, denn natürlich führte die tadschikische und islamische Parallelgesellschaft in Moskau dazu, dass der Terroranschlag leichter vorbereitet werden kann. Und natürlich ist diese multikulturelle Vielfalt, von der einige Oligarchen wirtschaftlich profitieren mögen, in Russland und im westlichen Teil Russlands in Moskau, keine Bereicherung, sondern gerade für die einheimischen Russen eine große und schwere Belastung. Ich will nun aber kritisch und, wie ihr mich kennt, differenziert auf das Ganze eingehen. Es gibt zwei Aspekte. Im einen ist für mich aus meiner Sicht eine echte und krasse Kritik vonnöten an diesen multikulturellen Aspekten der Islamisierung des Bevölkerungsaustauschs innerhalb der Russischen Föderation. Dann gibt es einen weiteren Aspekt, in dem die Kritik an der Tatsache des multiethnischen Imperiums Russland aus meiner Sicht unfair und unsachlich wird. Und genau diese beiden Aspekte werde ich in der Folge nach Möglichkeit und versucht stark auseinanderhalten. Ich schicke voraus, dass ich kein Experte zur demografischen Entwicklung in Russland bin. Ich berufe mich hier auf den Gastbeitrag am Heimatkurier und bitte auch hier um Richtigstellung von beiden Seiten, ob es vielleicht nicht ganz so schlimm ist oder ob es vielleicht noch viel schlimmer ist, als dieser Artikel beschreibt. Ich bin immer bereit, hier etwas dazu zu lernen. Fangen wir zuerst mit einer berechtigten Kritik an. Russland ist ein Vielvölkerstaat, ein multiethnisches Imperium. Das habe ich mehrfach betont, daraus macht auch Putin keinen Hehl. Und es ist auch klar, Russland könnte nur als multiethnisches Imperium diesen großen Raum kontrollieren. Anderweitig, und wenn das nicht multiethnisch wäre, sondern wenn man das beschränken würde auf jeweils die eigene Ethnie mit ihrem Nationalstaat, wäre das ein riesiger Fleckenteppich aus Nationalstaaten. Die Frage ist, wer würde dann diesen Fleckenteppich kontrollieren? Die geopolitische Macht ist ein Nullsummenspiel, ein Teil davon China, ein Teil davon die USA. Dazu kommt auch, dass ähnlich wie im Habsburgerreich, und das wird meine Vergleichsschablone sein für den Rest der Audioanalyse, der russische Wasserkopf, St. Petersburg, Moskau, ganzen großen Städte, dieser riesige urbane Raum, wo auch extrem viele Leute hinziehen, auch angewiesen ist auf die Provinzen, die rohstoffreichen Provinzen, und so lange in dieser imperialen Großraumstruktur gelebt hat, dass ein Rumpf Russland wahrscheinlich wirtschaftlich vielleicht gar nicht überlebensfähig wäre. Das muss man auch bedenken. Insofern entsteht in dem gesamten System, gleich ob zaristisch, ob sowjetisch oder jetzt autoritär, demokratisch unter Putin, denn es sind Wahlen, die bestätigen, und es sagen sogar die krassesten Kritiker an Putin, dass die Mehrheit der Bevölkerung ihn möchte und ihn will und wählen würde, selbst wenn alle Parteien zu Wahlen zugelassen würden etc. pp. Also zumindest mein Eindruck. egal welches System, egal welche Regierungsform, Russland muss irgendwie diesen großen Raum kontrollieren und politisch halten. Sonst würde das Ganze in einen chaotischen Zusammenbruch enden, der dann aufgesogen würde von anderen Großräumen und Großmächten. So funktioniert Geopolitik. Im Rahmen allerdings dieses multinationalen Staates sollte meiner Meinung nach, wenn man jetzt den als unausweichlich sieht, auch darüber kann man streiten, die ethnokulturelle Identität der jeweiligen Ethnien gewahrt und geschützt werden, ein Subsidiaritätsprinzip, eine dezentrale Herangehensweise, die verschiedene urbane Zentren am besten in der Region eines aufbaut, dazu führen, dass die Völker dieses Vielvölkerstaates ihre Identität erhalten und behalten können und die Überfremdungserscheinungen, die ethnischen Spannungen, dass all das, das man in Moskau auch sieht, nicht auftaucht und erscheint, sprich die massive illegale Einwanderung und die intrarussische massive Binnenmigration, die müsste eingeschränkt werden, was aus meiner Sicht juristisch möglich sein könnte. Ich bin da, wie gesagt, kein Experte und hier gibt es sehr viele, aus meiner Sicht sehr glaubwürdige Berichte, dass auch Putin, dass die Oligarchen, die derzeitigen Machthaber, diese Kritik nicht hören wollen, nichts davon wissen wollen, weil sie massiv profitieren von der Unterschichtung, von dem Massenimport billiger Arbeitskräfte und weil auf eine gewisse Art und Weise sie so die Bevölkerung auch kontrollieren können. Aus dem Grund gibt es Russland, glaube ich, auch eine gewisse Umerziehungsideologie, eine gewisse multikulturelle Erziehungsdiktatur, die auch berechtigte Kritik an illegaler Massenmigration oder intrarussischer Massenmigration, die zu Spannungen führt und zu einem Bevölkerungsaustausch, dass auch diese Kritik verfolgt und delegitimiert wird. Und hier setzt meine Kritik als Identitärer und als Ethnopluralist auch ein, denn ein Russland, wo in 20, 30 Jahren 10, 20, 30% Muslime sind, wo in keiner Region mehr echte russische, europäisch-russische Mehrheiten bestehen, das ist halt ein Bevölkerungsaustausch nur unter anderen Vorzeichen, mit einem anderen Etikett. Auch das wäre eine Katastrophe für die dort lebenden Völker und Kulturen. Jetzt aber zum zweiten Punkt der Kritik an der russischen Multiethnizität, wo es aus meiner Sicht etwas unfair wird und übers Ziel hinausschießt. Ich habe es ja bereits angedeutet. Russland ist kein multikultureller Staat im Sinne der westeuropäischen Staaten. Also das Experiment, das in Westeuropa betrieben wird, frei nach Jascha Mounk, monokulturelle homogene Staaten in multiethnische Vielvölkerstaaten zu transformieren, indem man demografische Probleme ausschließlich und explizit über Ersetzungsmigration löst, indem die Vorschläge, demografische Probleme durch eigene Familienförderung zu lösen, mit der Nazi-Keule niedergeschlagen werden, Mutterkreuz, Wurfprämie, geht ja gar nicht, und indem sogar dogmatisch von uns verlangt wird, es als moralisch gut dargestellt wird, Massenmigration zu dulden. Das gibt es in Russland nicht. In Russland gibt es aus meiner Sicht, auch hier eine Außenseiterperspektive, eher auch den Versuch, die Geburtenraten bei europäischen Russen zu steigern, eine gewisse konservative, traditionale Moral aufrechtzuerhalten, was kaum greift und leider begleitet ist durch diese Massenmigration, diese intrarussische Massenmigration. Es gibt aber regelmäßig Proteste, auch von den europäischen Russen. Auch die haben einen großen Einfluss auf Putin. Er hat große Sorge, dass rechts von ihnen echte Opposition entstehen könnte. Regelmäßig gibt es auch, wenn da so woke Werbung fabriziert wird, Protestkampagnen dagegen, die dazu führen, dass diese woke Werbung beendet wird und die europäisch-russische Ethnie hat als die staatsgründende und tragende auch einen gewissen leitkulturellen Aspekt. Jetzt kommt aber der Punkt. Ich habe es vorher angesprochen. Dieser Großraum ist geopolitisch nur zu halten, wenn er nicht nationalistisch gespaltet wird. Und ähnlich wie Kaiser Franz Josef an seine Völker immer versucht hat, die Völker der Habsburger Monarchie irgendwie auszugleichen und obwohl er selber sich als deutschen Fürst gesehen hat, die deutsche Ethnie nicht zu bevorzugen, weil es zu Massenaufständen am Balkan, zu Protesten der Ungarn, der Tschechen geführt hätte, was wiederum dazu führte, dass die deutschen Nationalen ihn regelrecht gehasst haben und das Reich auch auflösen wollten, das Habsburger Reich, und sich an Deutschland anschließen wollten. In einer ähnlichen Lage befindet sich im Moment Putins Russland und das russische Imperium. Also die Betonung der Völkervielfalt, der Gleichheit, die Verurteilung des Rassismus und Chauvinismus, ist weniger ein moralisches Dogma als eine Notwendigkeit, eine Existenznotwendigkeit dieses russischen Imperiums oder dieses russischen Reiches. Wenn man ein Gegner des Reiches ist und sagt, nee, das soll zerschlagen werden in Nationalstaaten und die sollen dann im Osten von China aufgeschnupft werden und im Westen von dem dem Great American Empire, also dem liberalen Westen, wenn man das vertritt, naja, dann wird man an diesem Argument auch nichts Überzeugendes finden. Im Gegenteil, man wird das sogar dahingehend verwenden, zu sagen, dieses multiethnische Imperium muss aufgelöst werden. Aber wenn man ein gewisses Herz für multiethnische Imperien im Stil vom Habsburg hat und überhaupt auch multiethnische Imperien teilweise auf kontinentaler europäischer Ebene als eine unausweichliche Notwendigkeit sieht, dann greift das Argument durchaus. Auch Wien als Hauptstadt im Habsburger Reich war stark multiethnisch. Das bedeutete aber nicht einen dauerhaften Bevölkerungsaustausch. Die anderen Ethnien hatten kein Stadtrecht, hatten kein Wahlrecht. Erst recht gab es keine ethnische Wahl, weil das ganze System unterschiedlich aufgebaut war und auch Jahrhunderte eben einer derartigen multiethnischen imperialen Struktur führten nicht dazu, dass die Österreicher, die Tschechen, die Ungarn, die Deutschsprachigen, dass die Slawen, die germanischen Stämme und Völker in diesem Imperium ihre Identität verloren hatten oder aufgegeben haben. Multiethnische Imperien sind also von multikulturellen Staaten zu unterscheiden und eine multiethnische imperiale Hauptstadt eines Imperiums, Wien wird ja auch ständig als Argument, das habsburgerische Wien für Multikulti hergenommen, ist eben nicht dasselbe wie eine von Ersetzungsmigration, Islamisierung und Überfremdung gezeichnete Stadt in westeuropäischen Staaten, die demografisch am Kippen sind. Mein Fazit, es wäre also durchaus denkbar, dass Russland auch als multiethnisches Imperium, als Vielvölkerstaat, die ethnokulturelle Identität der Völker in diesem Imperium möglichst ethnopluralistisch schützt. Zugleich ist mir bewusst, dass so etwas immer Spannung erzeugt, weil jedes Reich und Imperium niemals eine gleichförmige und gleichrangige Föderation ist, sondern immer eine bestimmte Leitkultur, ein leitendes Kernvolk hat, was automatisch Spannungen und Revolutionen erzeugt. Aus meiner Sicht keine ideale Form, aber was ist schon eine ideale Form? Zugleich aber ist durchaus auch möglich, dass Russland, das in diesem russischen Vielvölkerstaat ähnliche antirassistische, multikulturalistische Ideologien entstehen, dass die Politik Multikulturalismus und eine Politik der Schuld, diesmal indem sie eigenen russischen Rechten vorwirft, dass sie Faschisten und Rassisten wären und die Einigkeit des russischen Imperiums in Gefahr bringen würden, adaptiert, dass also die russische Elite ähnlich multikulturalistisch, antirassistisch vorgeht und mit Ersetzungsmigration und Bevölkerungsaustausch auch das eigene Volk und die eigenen Völker unter Kontrolle hält. Das ist scharf zu kritisieren. Aus russischer Sicht verstehe ich aber, dass ein Riegel vorgeschoben wird, dort, wo und wenn diese Kritik die Existenz des gesamten Konstrukts gefährdet. Das Konstrukt, das Imperium, aus meiner Sicht, muss nicht notwendig multikulturell sein. Man muss unterscheiden zwischen der russischen Föderation, dem russischen Volk, zwischen einem multiethnischen Imperium und dem Multikulturalismus. Und jetzt kommt der letzte entscheidende Punkt. Und da könnte vielleicht auch einige Nationalnationalisten, die jede Form von multiethnischem Imperium ablehnen, überzeugen. Wir leben auf dem Kontinent. Wir sind kontinentale Mächte. Am Kontinent leben die Völker und Stämme eingedrängt aneinander und gerade in den Grenzen ihrer Sprach- und Kulturräume entsteht ein Mosaik aus Vielfalt, aber auch aus unendlichen Spannungen. In diesem kontinentalen Bereich ist es unmöglich, ein Imperium aufzubauen, ein Reich aufzubauen, was nicht multiethnisch ist. Es sei denn, man rottet alle anderen Völker aus, man bringt sie alle um, man betreibt einen gigantischen, brutalen und schauderhaften Akt an Ethnic Cleansing und bevölkert dann diese ausgemordeten Gebiete mit dem eigenen Volk neu. Ja, dann hat man ein großes nationalstaatliches, homogenes Imperium. Welche Länder haben das gemacht? Ja, die Einwanderungsländer. Amerika, Australien, Kanada, diese Länder haben das Geflecht und das Mosaik an Stämmen, an Ureinwohnern, das dort lebte, das auch multiethnisch war, ausgerottet und dann dieses Gebiet mit einem neuen Volk, einem Melting Pot befüllt und eine Hypernation gebildet. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein Nationalstaat. Ob sie vielleicht auch in sich brüchig sein können und in einer einer fast schon gesunden inneren Sezession sich wieder diversifizieren könnten, wird die Zukunft zeigen. Aber sie sind ein Nationalstaat, der in der Lage ist, zentralstaatlich ohne eine multiethnische Föderation wie Russland zu sein, einen gigantischen Raum, eine riesige Ressourcenlagerstätte zentral zu kontrollieren. Damit sind sie in der Lage, geopolitisch eine derartige Macht aufzubauen, zu projizieren und auf Regionen zu fokussieren, dass die einzelnen kleinen organischen Nationalstaaten weltweit, auf dem Kontinent insbesondere, auf dem Eurasischen, keine Chance haben, irgendwie dagegen vorzugehen. Die einzige Möglichkeit, dagegen vorzugehen und sich gegen diese maritimen Seemächte von England über Karthago bis hin zu den USA zu wehren, ist es, auch einen entsprechend großen Raum kontinental zu organisieren. Dieser große Raum ist dann aber notwendig multiethnisch. Und auch das Heilige Römische Reich Deutsche Nation war nicht nur deutsch, sondern hatte auch multiethnische Aspekte. Und auch die Multiethnizität des Habsburgerreichs, das war ein Schicksal, kein Zufall oder kein Herrschaftswille, sondern ein Schicksal, dass die Befreiung und Befriedung des Balkans gegen ständige Türkeneinfälle und osmanische Angriffe den Habsburgern gleichsam aufgenötigt hat. Sprich, die Alternative zu einer habsburgerischen Präsenz am Balkan, zumindest lange Jahrhunderte, wäre nicht ein Vielfalt freier Balkanstaaten gewesen, sondern eine osmanische Fremdherrschaft im Osmanischen Reich, auch ein Vielvölkerreich, die natürlich für die dortigen Völker viel krasser, unterdrückerischer und fremder und brutaler war. Ich will nicht behaupten, dass in einer späteren Phase dann das Habsburgerreich wirklich zu einer Art Völkerkerker wurde. Das lag aber an der insgesamten ideengeschichtlichen Weiterentwicklung, an der Unaufhaltsamkeit der nationalistischen Epoche in Europa. Fakt aber ist, aus nationalistischer Sicht dem russischen Imperium vorzuwerfen, dass es ein Vielvölkerstaat ist, ist sehr kurzsichtig und oberflächlich und entspricht einem geopolitisch blinden Ethnopluralismus, wie ich ihn bereits vor einem Jahr im Sommer, als ich eine ganze Serie an Karl-Schmidt-Audioanalysen gemacht habe, tiefgründig kritisiert habe. Ich empfehle euch hier, diese Audioanalysen nachzuhören, wenn euch das interessiert. Mein letztes Fazit nach mehreren Anläufen zum Fazit: Man muss insbesondere anlässlich solcher islamischer Terroranschläge in Russland das kritisieren, was auch in Russland vorliegt, nämlich Multikulturalismus, Ersetzungsmigration, Islamisierung. Hier hat Russland auch das Erbe der Sowjetunion, das mit seinem antirassistisch-antiimperialistischen Diskurs und seiner Leugnung von ethnokultureller Vielfalt und ethnokulturellen Unterschieden eine gefährliche Tendenz hat, nicht allerdings so gefährlich und so krass ist wie der Liberalismus, der individualistische Gegenpart im Westen, weil zumindest auch in der sowjetischen Doktrin Völker als solche befreiungsnationalistisch eine gewisse Existenzberechtigung hatten. Also Russland hatte ein Doppelantlitz, die Wendung hin zu einem russischen Nationalismus unter Iwan Iljin, einer traditionalistischen Herrschaftsidee, die viele Völker in einem konservativen Katechon-Imperium vereint, wurde in Russland zum Teil nur symbolisch oberflächlich vollzogen. Unter der Oberfläche gibt es illegale Massenarbeitsmigration, ein zum Teil auch korruptes System an Oligarchen. Aber zumindest vom Wortlaut her, von der Idee her, ist das immer noch besser als die multikulturelle, völkerleugnende, identitätszerstörende Maschinerie im Westen, in der nicht einmal das Ansprechen, dass es eine bestimmte Identität und Ethnie gibt, erlaubt ist. Das ist in Russland meines Wissens nach wie vor erlaubt. Keinem würde es in Russland einfallen zu leugnen, dass es auch das russische Volk als ein Kernvolk gibt. Im Gegenteil. Das macht den großen Unterschied aus und es zeigt, dass auch das russische multiethnische Imperium eine Möglichkeit und Tendenz zu einem gewissen intraimperialen Ethnopluralismus hat. Wenngleich ich betone, dass nicht die Form ist, die ich ideal finde und die mir persönlich gut gefällt, aber auch eine negative Tendenz und Schlagseite, die wir klar kritisieren müssen. Hier ist es aber wichtig, Maß und Ziel zu behalten und sich ganz genau mit der Materie zu beschäftigen. Das werde ich in der nächsten Zeit vielleicht tun. Ihr könnt mir gerne Quellen empfehlen. Mich interessiert persönlich einfach stark, wie das in Russland abläuft und ob dieses von Duginisten und Eurasianern vorgestellte Ideal des traditionalistischen, ethnopluralistischen Katechon stimmt oder ob das Schreckgemälde, das dann die eher altrechten Nationalisten zeichnen, von der asiatischen Horde, von der riesigen anti-weißen, putinistischen Oligarchenmaschinerie, ob das eher stimmt. Ich glaube, keins von beiden stimmt, zumindest nicht in seiner Radikalität und Gänze, aber vielleicht haben beide kleine, wahre Aspekte aufgeschnappt. Ich danke euch fürs Anhören dieser langen Audioanalyse. Ich hoffe, sie war spannend für euch. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Ideen mitgenommen. Sie ist so lang, weil ich wirklich versuche, mich diesem Gegenstand und Phänomen ehrlich und genau anzunähern. Das braucht mehr Zeit und mehr Energie, als hier einfach mit vorgefertigten Meinungen Klischees wiederzugeben und zu trashen. Ich danke euch, dass ihr mich auf dieser monologischen, gedanklichen Reise begleitet habt und bin jetzt sehr gespannt auf eure Hinweise und Ergänzungen in den Kommentaren.